So, wir bewegen uns langsam in die Zeit vor, in der Spiele dann auch als Computerspiele eine Breitenwirkung entfalten können. Jetzt so die Zeit von 1972 bis 77. Wir haben letzte Woche ja gesehen, dass 1972 so die erste Konsole auf den Markt kommt, Magnavox Odyssey. Es vorher eben die ersten Experimente gibt, die dann zunehmend aus den, es sind ja diesmal keine Labors, sondern so aus den wissenschaftlichen Einrichtungen rausrutschen. Also da sitzen halt Studenten, die programmieren die ersten Spiele oder für einen Tag der offenen Tür wird ein Spiel mal, ein elektronisches Spiel geschrieben, aber so in ihrem Marktwert auch nicht erkannt. Es ist halt so eine Spielerei. Das macht man und gerade Space War war halt so ein Spiel, wo man sagt, das irgendwie, das funktioniert gut, das ist ein toller Test für die Echtzeitfähigkeiten der neueren Computer, die ja direkt auf Spieleeingaben reagieren. Aber so als breiten Phänomen wird es nicht gesehen. Das ändert sich eigentlich erst in den 70er Jahren. Und das ist eben auch die Zeit, wo die verschiedenen kulturellen Kontexte dann allmählich zusammenlaufen. Genau, Kawaii. Wir betrachten ja so ein bisschen amerikanische, europäische, japanische kulturelle Wurzeln, weil die sich in Computerspielen so stark wiederfinden. Es gibt zunehmend dann auch Spiele aus anderen Kulturräumen, aber die kommen erst sehr viel später. Und man muss auch sagen, auch aus Europa kommt lange Zeit eigentlich nur eine Kopie des amerikanischen Vorbilds. Aber Japan hat eine ganz eigene Tradition, die Ende der 60er, Anfang der 70er anfängt, angeblich dadurch, dass die Mädchen plötzlich nicht mehr mit Federn schreiben, sondern mit neuen Kugelschreibern, die halt gleichmäßige Strichdicken zulassen, verzieren die ihre ganzen Texte halt mit irgendwelchen Schleifen, Herzchen, Blümchen. Und es entsteht daraus so dieser Kawaii-Stil, den man übersetzen kann, niedlich süß, also woraus dann später diese typischen Manga-Tropen entwachsen, große Augen, Kindchen, Babyschema. Und so eines der international erfolgreichsten Produkte dieser Zeit ist Hello Kitty. Also Hello Kitty wird übersetzt von Sanrio. Ab 1974 kommt es auf den Markt und hält sich bis heute. Also das ist bis heute ist eigentlich eine zeitlose Figur, kann man sagen. Eben vielleicht dadurch, dass sie auch nicht so ein typisches Bild einer Zeit ist und so abstrakt daherkommt, dass man wirklich nur Gesicht, zwei Augen, Nase, noch nicht mal einen Mund und diese Schleife halt, aber auch die kann man weglassen. Also im Grunde genommen ist es so ein ganz abstraktes Bild, was allerdings auch so Kennzeichen für Mangas ist, die ja viel weniger Wert auf Gesichter legen und eigentlich viel mehr Wert auf den Hintergrund als die amerikanisch-europäischen, die sehr stark auf diese Individualität im Gesichtsausdruck abzielen. Also das ist der Kawaii-Stil, das ist das eine Kawaii und das andere ist Sentai. Auch das gibt es im amerikanischen Comic schon länger, so Justice League oder Fantastic Four und so, da gibt es ja verschiedene Gruppen. Aber diese Task Force und Einsatztruppen Sentais, die dann bei den Power Rangers, was so das typische Beispiel für Sentais ist, aber auch bei japanischen Rollenspielen, wo sie halt gar nicht selten mit so einem ganzen Team auftreten und dann wechseln, was wir eben in Final Fantasy auch gesehen hatten. Ja, das fängt dann auch bei Gatchaman ab 1972. Ich frage mich, ob das Watchmen ist, wobei die Watchmen, die wir heute ja als Comic und Film kennen, die kommen ja deutlich später erst. Aber das ist auch so eine Trope, kann man sagen, die sich im japanischen Anime Anfang der 70er Jahre dann auch durchsetzt oder erstmal etabliert im Zusammenhang mit diesen ganzen Roboterfilmen, die ich ja letztes Mal schon angesprochen habe. Also das wird jetzt auch, nimmt das zu, dass einfach solche Science-Fiction-fantastischen Elemente dann ganz selbstverständlich die japanischen Animes bevölkern. Es gibt deutsch-japanische Koproduktionen, die Sie im Zweifel auch noch kennen oder wieder kennen, weil die bis heute aufgelegt werden. Heidi ist eine rein japanische Produktion, aber auf im deutschsprachigen Text. Biene Maya und Pinocchio sind dann mit Österreich und Deutsch zu ZDF, ARD zusammen produzierte Animes, die in den 70er Jahren sehr erfolgreich gelaufen sind und bis heute auch wieder aufgelegt werden. Und im Grunde genommen die Vorläufer dessen sind, was also heute ganz selbstverständlich als Anime-Produktion, so eigentlich ab Pokémon in den 90ern, hat sich das fest etabliert, aber das reicht zurück, dieser Kulturaustausch reicht zurück bis in die 70er. so kann man es vielleicht sehen. Und prägt dann natürlich auch so das europäische Bild von japanischen Animes. Der amerikanische, also es gibt einen amerikanischen Trickfilm in den 70ern, aber Trickfilme gehen stark zurück. Disney produziert noch ein paar, ich glaube Aristocats 1970, Robin Hood, Bernard und Bianca 78. Die führe ich jetzt nicht mehr auf. Aber im Grunde genommen geht der Trickfilm in den 70er Jahren erstmal zurück und kommt dann in den 80ern umso stärker wieder. Also ich verfolge weiter unsere Genres, Science-Fiction, Fantasy gibt es auch wenig, Horror, Abenteuerfilme, die ja ganz mächtig die Computerspiele beeinflussen. Die 70er Jahre im Science-Fiction sind natürlich aus den 68ern, das habe ich letzte Woche auch schon erwähnt, aus den 68er kommen, wo halt ganze Gesellschaftsmodelle verhandelt werden. Es gibt selbstverständlich Space Operas, die laufen, also irgendwelche Filme im Weltall. Aber bis Star Wars 1977 rauskommt, ist das so ein Nischen. Also das hat nicht besonders große Breitenwirkung, weil vielleicht auch die Storys echt zu dumm sind. So immer Buck Rogers oder Flash Gordon, also so Einzelkämpfer, die dann durchs Weltall wandern. Und die Science-Fiction der 70er Jahre ist halt gesellschaftskritisch, gerade dystopisch. So die Grenzen des Wachstums werden definiert. Auch das ist ein berühmter Text, in dem irgendwann mal, ich meine, wenn man drüber nachdenkt, ist es jetzt nicht so überraschend, aber es wurde halt nachgewiesen, wenn man eine endliche Quelle hat, wie Rohstoffe oder wie fossile Brennstoffe, und wenn man da immer was rausnimmt und nichts reinpackt, was halt bei Ölraffinerien oder bei Bergbau üblich ist, dass man nur Sachen rausholt, dann sind die irgendwann leer. Also das, wenn man sich das überlegt, ist das jetzt nicht überraschend. Irgendwann, wenn man immer was aus einer Quelle nimmt, die begrenzt ist, die endlich ist, dann ist die irgendwann erschöpft. Das war aber in so dem technischen Fortschritt und der Wiederaufbauzeit nach dem Zweiten Weltkrieg den Leuten irgendwie nicht klar. Und in den 70ern gibt es dann auch so die ersten Ölkrisen, wo halt die Araber mal sagen, wir geben einfach mal weniger Öl, dann seht ihr mal, was ihr an uns habt. Das dann wiederum so, also wir hatten in den 70er Jahren, da gab es mal so einen Tag, autofreier Tag. Da wurde einfach nicht gefahren. Da durften nur Autos fahren, so Krankenwagen, Transporter, aber Privatleute nicht. Da waren die Straßen wirklich, Reclaim the Street, Freiflächen. Und das war jetzt nicht so aus der Umwelt zuliebe, so würde man das heute machen, und es hält sich niemand dran, so Feinstaubreduzierung und so, sondern da ging es einfach darum, wir haben einfach zu wenig Sprit, und wenn wir das jetzt 2 Tage sparen, dann haben wir einfach ein bisschen mehr. Und wir gewöhnen uns vielleicht daran, dass es irgendwann keinen Sprit mehr gibt. Dann wurden neue Rohstoffe erschlossen, und heute wird ja wieder ausgegeben, wie nichts Gutes. Also man geht damit um, jetzt haben sie durch dieses Fracking halt bis 2020 die Rohstoffversorgung gesichert. Und alle hoffen, dass sie es nicht trifft, wenn es dann irgendwann eingeht. Oder dass es bis dahin die Technik so weit ist, dass man es nicht mehr so dringend braucht wie jetzt. Aber das ist im Grunde genommen, if I ignore the future, maybe it will pass me by. So diese Hoffnung, dass sich das schon irgendwie alles löst und deswegen muss ich mein Verhalten jetzt nicht ändern. Das war so der Umgang mit Ressourcen in den 60ern allemal. In den 70ern, wie gesagt, gibt es halt Dystopien, die sagen, wie sieht so eine Welt aus, wenn die Ressourcen erschöpft sind oder wenn die politische Entwicklung so weitergeht. In irgendeiner Form bauen die alternative Gesellschaftsmodelle auf und lassen dann mal irgendwelche Protagonisten gegeneinander antreten. Soylent Green hatte ich letzte Woche erwähnt, Rollerball als fragwürdig, aber dystopischer Zukunftsfilm, der so über die Zukunft der Unterhaltung sinniert, also was die Unterhaltung muss halt immer actionlastiger werden, und dann kommen halt solche Sportarten raus, wo die aufs Blut gegeneinander kämpfen. The Stepford Wives als Frage, wo soll das mit den Computern hingehen, und das ewige Thema, wenn Roboter im Film auftauchen, die drehen auf jeden Fall durch. Also in irgendeiner Form sind Roboter immer was Schwieriges, und auch hier, das gab es ja so ein Remake vor einigen Jahren, diese Vorstellung, dass halt in so einer amerikanischen Kleinstadt die bürgerlichen Männer ihre Frauen einfach durch Roboter ersetzen, die einfach viel willfähriger das machen, was Frauen eigentlich tun sollen. Und natürlich kommt es auch hier zum Problem. Oder Logan's Run, Flucht ins 23. Jahrhundert, der wiederum von dem Setting ausgeht, die Ressourcen sind erschöpft und Menschen müssen, wenn sie 30 sind, einfach alle sterben. Also da hat sich die Gesellschaft darauf geeinigt, es gibt nicht genug, und wer 30 ist, der hat seine soziale Pflicht erfüllt, und seine letzte Pflicht ist es halt zu sterben. Und siehe da, es gibt welche, die das nicht machen wollen. Das ist das Setting. Und dann gibt es das andere, also der Trickfilm sozusagen, den wir ja weiter uns parallel anschauen, so die Entwicklung der 3D-Computergrafik im Film, immer im fantastischen Film, muss man sagen. Westworld ist zu nennen von 1973 oder Future World als Fortsetzung von 76. Westworld wieder, sie haben so einen Vergnügungspark voller Roboter mit Yul Brynner. Und Yul Brynner sind ja Maschinen und die sind dafür da, halt so Wildwest-Szenen nachzuspielen, damit die Kunden, die da reinkommen, sich halt möglichst unterhalten. Und wie kann es anders sein? Natürlich drehen die durch und bringen ihre Kunden alle um. Und Yul Brynner ist halt irgendwie der Oberroboter, kann man sagen. Hier sehen Sie mal so seine Sicht der Welt, alles pixelisiert. Und das ist halt so eine KI, der sieht so die Gegend und hat Wärmesensoren. Das sehen Sie dann später in Predator, Terminator, tauchen diese Idee, dass man Point-of-View-Shots hat aus der Sicht einer Maschine, um einfach mal zu zeigen, wie sie die Welt sehen, wieder auf. Es handelt sich hier aber um frühe Computeranimationen. Durch diese Pixelisierung ist das auch, heutzutage ist es klar, Pixel heißt Computer, aber das etabliert sich halt erst in den 70ern. Das liegt auch an der Technik, dass man, also Pixel waren nicht die übliche Darstellungsform für Computergrafik bis dahin. Wir hatten diese Vektorgrafiken wie in Asteroids, weil Pixel viel mehr Speicher brauchen. Komme ich aber gleich beim technischen Kontext noch drauf. Also insofern handelt es sich hier wirklich um eine radikal neue Sichtweise auf die Dinge, die es auch erst 73 so richtig möglich war. Und naja, der Protagonist stellt sich unter die Fackel und unter der Fackel, da ist dieser Roboter halt blind, weil es halt, nicht, er sieht halt immer nur das Hellste. Und deswegen sieht er ihn nicht und so schafft man dann, gegen ihn zu gewinnen. Also das handelt sich hierbei um eine ganz frühe Animationssequenz. Letzte Woche habe ich Ihnen Andromeda's Train gezeigt von 71. Westworld ist eigentlich erst der zweite Film, in den Computeranimationen irgendwie reinkommen. Und Future World von 76 ist dann so ein bisschen die, Westworld hat gut geklappt, also machen wir jetzt in Future World. Vielleicht, das können Sie sich kurz durchlesen, Ed Catmull und Fred Parkey bauen halt einen 3D-Film von der Hand. Das wurde dann in dem 76er-Film untergebracht. Also Catmull's Plans sind bis heute berühmt bekannt in der Computergrafik und der gründet dann auch noch Pixar und wird dann in den 80er-Jahren die ersten wirklichen Animationsfilme rausgeben. Halftone Animation. So, hier. Da haben Sie so die erste Hand. Die halt, das ist wirklich, also das ist Avantgarde in den 70ern. Beleuchtet wird, sie haben schon so Hidden Surfaces, Polygone, ist alles drin, was die dann Jahre später in den Computer, also man kann fast sagen, so, es gibt so einen 10-Jahres-Versatz zwischen der Computergrafik, der experimentellen, was man so in 3D-Filmen hat und das, was Spiele in Echtzeit umsetzen. Das kann man bis heute sehen. Das heute sehen Computerspiele so aus wie 2003 die extrem aufwendig gerenderten Animationsfilme. Und man kann davon ausgehen, dass das auch so weitergeht erstmal. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Szene aus Future World finden. Ach so, das haben sie dann auch hier so ein Gesicht. Auch das wurde dann in Future World integriert. Sieht aus wie aus einem Kraftwerk-Video und Kraftwerk als Gruppe hat das in den 80ern auch mal benutzt, um einfach auch zu zeigen, wie avanciert sie sind. Das sind so frühe Animationen. Two Faces Animated Using Linear Interpolation. So, und das können Sie in Future World halt sehen. Inzwischen das Schöne, es gibt entweder die gesamten Filme oder die wichtigsten Ausschnitte. Hier sehen Sie diese Hand, so ganz lässig irgendwie in dieses Kontrollzentrum gerechnet. Und bis heute, es wird nie klar, warum eigentlich. Also so Kontrollcenter-Monitore, die zeigen immer Dinge an, wenn man drauf gefragt wird, warum, also haben die so viel Platz dort, warum brauchen sie das? Irgendwelche Weltanimationen oder Listings, die so hochscrollen, die kein Mensch lesen kann und die auch keinen Sinn erfüllen, aber es sieht halt auch irgendwie technisch aus. Und der zeigt halt diese Catmull-Animation und später, also die bauen sich halt ihre Roboter da aus DNA-Strängen, Nukleinsäuren zusammen und entwerfen sie nach Vorbild, also 3D-Scan und daraus wird dann irgendwie das Gesicht gebastelt und der Körper geformt und so kann man halt seine Roboter für diesen Future World Park entsprechend aufbauen. So, das sind kurze Sequenzen, die in den 70er Jahren halt einfach mal so einen neuen Zug in den Science-Fiction-Film bringen, aber im Grunde genommen noch nicht so zentral sind. Das wird sich sukzessive ändern, aber das machen wir erst nächste Woche, wenn wir dann die 70er Jahre auch verlassen. Also das sind so die beiden Filme, Westworld und Future World, die beispielhaft dafür sind, oder was heißt beispielhaft, es gab keine anderen Kinofilme, die Computergrafik benutzen. Der Rest waren so experimentelle Filme aus Computergrafikstudios der Forschungszentren. Im Horrorbereich tut sich natürlich einiges, also man lässt die bekannten Monster weiter auftreten, Godzilla verwüstet weltweit Städte. Was hier stärker kommt, sind diese Splasher- und Splatter-Filme, die gibt es auch schon seit den 60er Jahren, aber The Texas Chainsaw Massacre bringt wieder einige Tropen, so dieses psychopathischen Mörders, den man aus Psycho von Hitchcock schon kannte, der aber relativ explizit halt eine Gruppe von Teenagern massakriert. Und so das Last Girl Standing, ein Mädchen bleibt übrig, die es dann irgendwie schafft. Auch das ist so eine Trope, die ja dann bis heute Bestand hat. Also dass Sie wissen, da sind jetzt 7 Teenager und ein Massenmörder. Können Sie davon ausgehen, eine Frau überlebt? Manchmal auch ein Pärchen, selten nur ein Mann. Also das ist halt so eine Genre-Konvention. Und das, ich glaube, Blutgericht Texas heißt es auf Deutsch, ist natürlich, also hoch umstritten und gewalttätig. Aus heutiger Sicht ist es, glaube ich, also visuell ist es gar nicht so schockierend als mehr auditiv. Es wird halt ständig irgendwie geschrien in höchsten und lautesten Tönen. Aber aus heutigen Standards, wenn Sie so Saw kennen oder solche Filme, da ist das natürlich ganz harmlos gegen. Aber von der atmosphärischen Dichte vergleichbar wie vielleicht diese die frühen Zombie-Filme, die auch weniger durch explizite Gewalt beeindrucken als durch Atmosphäre. So, und im Abenteuerfilm tut sich wenig, muss man sagen. Also die 70er Jahre sind für das Fantastische nicht sehr innovativ. Es gibt natürlich Produkte, die können sich ja anschauen, aber nichts, was es nicht schon Ende der 60er gegeben hätte, wird hier neu aufgelegt. Das wird sich rabiat ändern, das mache ich aber nächste Woche mit Star Wars. Also es gibt ja so eine Zeit vor Star Wars und eine Zeit nach Star Wars in vielerlei Hinsicht. Und der Fantasy-Film, auch das ändert sich so Ende der 70er, gibt es dann halt Conan den Barbaren und solche Stücke, die wiederum so eine Low-Fantasy ins Kino heben. Aber auch das gab es bis dahin kaum. Aber das ist alles eigentlich sozusagen frühe 80er und nicht so sehr späte 70er. Medientechnisch tut sich unglaublich viel in den 70er Jahren. Etwas, also was sich bis heute eigentlich, woran wir bis heute arbeiten. Ab 72 gibt es Plato. Also Plato 4, Plato gibt es schon vorher. Das ist eine Online-Community von ausgewählte Studenten kriegen Plasma-Fernseher. Also tatsächlich, der Plasma-Fernsehen kommt aus den 70ern. Die jetzt heute, also überall, es gibt die Alternative LCD oder Plasma, das war halt damals die Erfindung. Die kriegen Terminals nach Hause, an denen sie individuelle Programme, meistens so Lernprogramme, aufrufen können. Also sie haben hier ein Modell Planetarium, irgendwelche Abfragen, hier lernen. Was über das Auge, sie lernt irgendwas über logarithmische Kurven. Das Ganze wird an der ILIAC, das ist dieser kleine Rechner da oben, wird das gearbeitet. Wieder so eine Art CR wie die ENIAC und ADVAC und UNIVAC, und die ILIAC ist eben auch so ein Computer im Rechenzentrum. Da werden diese, per Modem werden diese Stationen dort angebunden. Ich habe hier, glaube ich, ein Bild, genau. Also von dieser Homelink Your Computer to an Intelligent World. Also dieser mystische Computer, der da tempelgleich im Hintergrund thront, dort werden Kabel verlegt zu den einzelnen Häusern und die Leute sitzen an ihren Bildschirmen. Das müssen Sie sich vorstellen, es gab kein Internet. Also das Internet wird erst noch erfunden. Es gibt dieses ARPANET, was Forschungseinrichtungen verbindet, aber so die letzte Meile von diesen Forschungseinrichtungen zu den Privathäusern, das war reine Science-Fiction. Noch nicht mal, also das wurde noch nicht mal in der Science-Fiction aufgenommen. John Brunner nimmt das im Shockwave Rider, ich glaube 75, 76, taucht das auf, so ein Computernetz, an denen die einzelnen Personen angeschlossen sind. Aber was die hier machen in Plato, das wird experimentell, es sind ganz wenige Menschen, haben da Zugriff. Faktisch sieht es so aus, in diesem tollen Rechenzentrum, da stehen 20 Telefonleitungen, die extra gelegt wurden, und die Verbindung läuft halt über solche Akustikkoppler. Also sie, deswegen haben die auch da so prominent immer das Telefon neben dem Computer stehen, weil der, das Telefon die Verbindung herstellt. Heute ist das über DSL, aber Sie werden sich auch noch an die Zeit erinnern, als Computer so pfeifend ins Internet gegangen sind und man irgendwie brauchte, um überhaupt eine Verbindung herzustellen. Das war so in den 90ern ja der übliche Modus, bis dann halt DSL das alles unhörbar gemacht hat. So, und da können Sie halt dann in Plato arbeiten und diese Lernprogramme starten. Sie konnten aber auch eigene Programme dazu schreiben. Und das Erste, was die Leute gemacht haben, war, das eine waren Spiele und das andere waren Chat, Instant Messaging, Foren, also all diese Dinge, so Short Messages, E-Mails, aber auch Online-Banking, E-Commerce, das wurde hier alles getan, wobei das alles sehr experimentell ist. Also diese 5 Kunden durften dann mal an ihre Bank irgendwas schicken und die hat das dann ausgedruckt und bearbeitet, aber man wusste halt, man ist experimentell und was hier an Anwendungen getestet wird, kann sich vielleicht mal durchsetzen. Aber es war auch deutlich, die Leute, das Erste, was sie machen, ist kommunizieren, wenn sie die Gelegenheit haben, so ein Netz aufzubauen. Und das, also ganz viele der Anwendungen, die wir heute kennen, wurden dort exemplarisch zum ersten Mal durchgesetzt. Und das andere waren halt Computerspiele, auf die komme ich aber später noch zu sprechen. Das andere, was in den 70ern, eigentlich 1970 losging, ist die Frage, wie können wir Computer personalisieren? Xerox ist eine Firma, die Kopierer herstellt und Milliarden umsetzt mit dem Verkauf von Kopierern. Xerox to Xerox war einfach ein Wort wie heute googeln. Also das war ganz klar, kopieren heißt, I Xerox this. Und Xerox merkt aber, mit den Computern gibt es potenzielle Konkurrenz, nimmt 100 Millionen Dollar und gründet das Palo Alto Research Center, auch PARC genannt. Hier sehen Sie das mal in sehr schönen Betonästhetik der 70er und holt sich die besten Computerwissenschaftler weltweit, insbesondere aus Amerika, für diese 100 Millionen und sagt, zeigt uns die Zukunft der Kopiertechnik. Macht, was ihr wollt, es ist völlig egal, ihr habt da 100 Millionen, viel Spaß damit, wir schauen immer mal wieder vorbei. Und das tun die dann auch und erfinden den Computer, so wie wir ihn heute kennen, kann man sagen. Also sie entwickeln Computer mit Rastergrafik. Rastergrafik ist ganz neu, dass sie einzelne Bildpunkte am Rechner haben und nicht diese Vektoren. Das hatte ich ja eben schon gesagt bei Westworld. Rastergrafik bedeutet, jeder Bildpunkt hat einen Speicherplatz und den Speicher muss man erstmal haben. Speicher ist verdammt teuer in der Zeit. Sie entwickeln nicht, aber sie übernehmen die 3-Tasten-Maus. Sie kennen ja Mäuse, nicht? Das gab es auch nicht immer. Und das wird hier zum ersten Mal in dieses System eingebaut. Das wird in den 60ern entwickelt, aber hier genutzt. Sie entwickeln grafische Benutzeroberflächen, GUIs. Also die Windows, Fenster, Icons, kleine Zeichen auf dem Desktop, Menüs und Pointer, also den Pfeil, den Sie mit der Maus bewegen. Das sogenannte WIMP-Interface, was Sie bis heute haben. Heute haben Sie transparente Fenster und das sieht alles irgendwie schick aus, aber von der Funktionalität hat sich gar nicht so viel geändert. Das wird im Xerox PARC entwickelt. Das Ethernet als kleines Netzwerk in einem Gebäude oder in einem Haushalt wird hier entworfen und auch umgesetzt. E-Mail wird in diese Systeme, E-Mail-Systeme. Sie entwickeln den Laserdrucker, sie entwickeln E-Paper, aber sie entwickeln es, also sie können es nicht umsetzen, weil E-Paper zu fein in der Produktion ist. Das, was Sie heute in diesen E-Books, in diesen E-Book-Readern kriegen können, das wird hier erdacht. Laptops, Dynabook ist so die Idee, dass man Computer nicht nur so groß macht, sondern tragbar vor sich, also was Sie hier so aufgeklappt stehen haben, das wird hier erdacht, noch nicht umgesetzt. Im Grunde genommen wird jede Technik, die Sie heute haben, wird hier zum ersten Mal visionär überlegt und bei manchen haben Sie gesagt, das schaffen wir nicht, bei manchen sagen Sie, hey, das kriegen wir hin, Laserdrucker und solche Sachen, das bauen Sie um. Also Xerox kann man sagen, ach so, wie geht die Geschichte weiter? Dann schaut das Management von der Kopierfirma drauf und sagt, so, jetzt zeigt mir mal, was ihr so gemacht habt. Und die präsentieren den Alto. Und dann sagen die, kann man damit kopieren? Nicht wirklich. Ach, brauchen wir nicht, weg damit. Und dann kommt halt, also kommen verschiedene, insbesondere kommen Steve Jobs und Steve Wozniak vorbei, aber da kommen wir gleich noch hin und benutzen das, was sie da finden. So, der Mikroprozessor wird von Intel. 1972 wird der erste Computerchip, also hier, also der Mikroprozessor ist älter in Entwicklung, aber der wird auf den Markt gegeben, der 8008. von Intel. Und dann geht es rasant, werden die Dinger immer kleiner und immer leistungsfähiger. Aber jetzt entsteht etwas, dass wir Computer noch kleiner machen können als diese großen Kästen, die wir gesehen haben. Also der Mikroprozessor ist ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg zum Personal Computer. 1974 wird Popular Electronics den Altair vorstellen. World's first mini-computer kit to rival commercial models. Altair 8800, also diese 8800 basiert auf diesem Intel-Chip-Namen. Der Altair wird der erste Home-Computer sein. Für $300 können Sie Ihren eigenen Computer basteln. Sie kriegen dann dieses Bastelkit. Und wenig verblüffend, viele sind damit schlicht überfordert, es gründen sich Clubs, so wie hier in diesem Hörsaal, da gäbe es dann solche, können wir mal gucken, die gibt es bestimmt, Altair Homebrew Computer Club. Das sind keine Filme. Also hier sehen Sie den Altair, das kann man sich alles anschauen, aber ich hätte ja gerne mal so, obwohl natürlich gibt es keine Filme aus der Zeit, ja, sehe ich einen. Aber mal gucken. Hopp. Apple Computer goes to the, also das ist wahrscheinlich aus dem Film raus. Noch Berkeley 76, genau. Aber ich weiß nicht, ob es nicht nachgestellt ist. Das ist, glaube ich, von einem Film. Aber so können Sie sich das vorstellen. Da sitzen die Leute, jeder hat so seine Ideen und dann bauen die halt hier was auf. Da kommen wir gleich zu. Also in diesem, was hier passiert. Also der erste Apple, aber insbesondere gründet sich hier mit Paul Allen und Bill Gates, die schreiben für diesen Altair eine Programmiersprache Basic. Also Basic entwickeln sie nicht, die gibt es schon, aber sie schreiben sie, dass man sie auf dem Altair benutzen kann, dass man damit programmieren kann. Und in der Zeit war es einfach üblich, Software war etwas, was zu Computern dazugehört und das wird auch getauscht. Und Bill Gates schreibt dann einen Brief an die und sagt, hört mal zu, wenn ihr meine Software immer kopiert, dann klaut ihr Software. Tut das nicht. Also wir wollen damit Geld verdienen, die könnt ihr bei uns kaufen. Hier entsteht plötzlich eine Softwareindustrie, die sagt, wir verkaufen Computerprogramme und nicht wir verkaufen Computer, bei denen Programme dazugehören. Und es entsteht der Homecomputer. Im Grunde genommen so die Liberalisierung des Computermarktes, dass jetzt plötzlich die Leute nicht nur solche Taschenrechner haben, sondern programmierbare Rechner, ohne dass klar ist, was man damit machen kann. Also die können da so ein paar Lampen blinken lassen oder auch addieren und multiplizieren. Aber es war den Beteiligten auch klar, da entsteht was, was wichtig werden wird. Und 76, da haben wir den Ausschnitt ja eben gesehen, das war aber kein historischer Film, sondern das war sozusagen eine nachgestellte Dokumentation, wird der erste Homecomputer gebaut, der sich nicht an diese kompletten Bastler richtet, also du sagst, hier habt ihr die Platine, lötet das mal zusammen, sondern der Apple I wird auf solchen Sperrholzbrettern hier, also hier ist es mal aufgebaut, der wird eigentlich in so einen Sperrholzkasten gebracht und vorgestellt und ist einfacher zu bedienen als dieser Altair. Hat insbesondere einen Fernsehausgang und verkauft sich dann für $666.66 und Byte into an Apple. Und es gründet sich die Firma Apple. Es gründet sich mit Bill Gates und Paul Allen die Firma Microsoft, die halt Software herstellt, und die Firma Apple, die Hard- und Software herstellt. Und die ja bis heute auch ein wichtiger Player ist. Es gründen sich noch viele andere Firmen, aber die meisten gehen ein oder werden aufgekauft oder die Leute haben dann irgendwann das Interesse verloren. 1977 stellen sie den Apple II vor. Und hier sieht man tatsächlich Steve Jobs und Steve Wozniak, die halt, und Steve Jobs, der gar nicht so der Techniker ist, aber der halt klare Visionen von Produkten hat, der seine Firma dann auch relativ bald, also im Grunde genommen, er ist ein ganz mieser Manager, muss man sagen. Also er ist halt sehr charismatisch, wenn er Ideen hat, aber auch sehr despotisch, was die Umsetzung angeht, und holt sich zunehmend Manager in seine Firma, die ihn dann irgendwann auch raussetzen und sagen, hier, du kannst da hinten irgendwie so ein kleines Produkt machen, aber also bei den echten Produkten spielst du nicht mehr mit. Also die Geschichte, seine Lebensgeschichte ist ja durchaus sehr interessant. Wie er es dann doch immer wieder schafft, halt durch neue Ideen so einen festgefahrenen Markt dann auch aufzulösen. Wohingegen Microsoft also so richtig durchstartet in den 80ern, wenn sie sich mit IBM zusammentun und ihr Betriebssystem Microsoft DOS auf den Markt bringen. Also das entsteht hier nicht. Wir haben die grafische Benutzeroberfläche. Achso, und Steve, vielleicht die Geschichte noch. Die beiden gehen halt zu Xerox PARC Ende der 70er Jahre, 78. Und Xerox sagt ja gerade, GUIs, toll, Windows, ja schön, Copy and Paste, Drag and Drop, Textverarbeitungssysteme, Zeichenprogramme, Modems, kann man damit kopieren? Nein, weg mit dem Plunder. Und die Maus und so. Und Steve Jobs geht da hin und sagt, hey, Plunder, ja, ich nehme das gerne, stört euch das? Nein, mach nur. Und baut den Apple Macintosh drumherum. Und eigentlich also erst den Lisa und den Macintosh, er baut den Macintosh, Apple baut den Lisa und alles, das klappt nicht, aber der Mac wird halt ein recht großer Erfolg. Und ist dann auch Namensgeber, Macintosh ist eine Apfelsorte, Namensgeber für Mac, so bis heute. Und das entsteht in den 70ern und Windows wird dann eigentlich Mitte der 80er anfangen und sagen, dieses Betriebssystem, also was da Apple hat, ist hoch avanciert und wird es kopieren in Windows. Und dann sagt Apple irgendwann, hey, ihr klaut uns unser Betrieb, ihr kopiert unser Betriebssystem. Und dann sagt Bill Gates zu Recht, Moment mal, nur weil du zuerst zu Xerox gegangen bist und den Fernseher geklaut hast, kannst du dich nicht beschweren, wenn ich 10 Jahre später komme und den Videorekorder mitnehme. Also im Grunde genommen hat auch Apple, das ist halt nicht geklaut, sie haben es ja lizenziert, aber die Idee hatten ganz andere Leute bei Xerox PARC und glücklicherweise muss man sagen, hat das Xerox-Management das nicht gesehen, weil wir sonst heute alle Xerox-Maschinen hätten, die das ja durchpatentiert hätten. Und die Geschichte zeigt, je mehr Leute eine Idee verfolgen, desto besser werden die Produkte. Wenn nur eine Firma eine Idee verfolgt, die fährt sich irgendwann ganz schnell fest und gibt dann immer das Gleiche raus, weil sie sich auch nicht traut, was anderes zu machen. Und man braucht verschiedene Firmen, die verschiedene Ideen von anderen aufgreifen und umsetzen. Und Apple hat ja auch nicht den MP3-Player erfunden, den gab es ja auch schon deutlich vor dem iPod. Aber sie haben ihn halt viel besser vermarktet als die anderen. Und eigentlich nichts, was Apple rausgibt, ist eine Erfindung von Apple. Aber die haben es halt geschafft, eine Idee oder eine Erfindung anderer Leute zu einem Produkt umzuwandeln, was gut funktioniert. Genauso wenig wie Microsoft irgendeine Software innovativ erfindet. Das einzig Innovative, was Microsoft in der ganzen Zeit geliefert hat, ist wirklich die Kinect. Das ist jetzt mal so ein Produkt, in dieser Form gab es das noch nicht. Es gab 3D-Scanner, aber nicht in dem Umfang. Und alles, was Microsoft gemacht hat bis dahin, waren wirklich Ideen anderer Leute mit großer Gewalt auf den Markt zu drücken und ihre Position auch auszunutzen. Und Apple macht es ähnlich, aber sie bringen natürlich hervorragende Produkte auf den Markt. Da kann man nicht sagen, MP3-Player, das haben die anderen auch schon. In dieser Form hatte das natürlich noch niemand. Und auch ein Betriebssystem oder ein Textverarbeitungssystem wie Word, es gab andere, aber so eins, was so lief wie Word, das gibt es halt bis heute nicht. Weswegen alle über Word schimpfen, aber auch keiner was anderes nimmt, weil es einfach so was Besseres in dieser Form ja auch kaum gibt. Also so läuft das in dieser Geschichte. Und wenn eine Firma das aus welchem Grund auch immer abschotten kann, dann entwickelt es sich meistens, wird die Entwicklung dadurch gebremst und nicht beschleunigt. Also die PCs kommen, die Personal Computer entstehen in den 70ern, die Homecomputer entstehen hier. Eigentlich alle Computertechniken, die wir kennen, entstehen hier. Und aus dem ARPANET entwickelt sich 1974 das Internet mit dem etwas sperrigen Namen TCP/IP. Werden verschiedene Netze, also Sie sehen hier einerseits das große ARPANET als Forschungsnetz, aber Sie haben auch das Packet Radio Net, in dem Computer über Funk miteinander, über Radio halt miteinander kontaktieren. Und es gibt das SatNet, das Satellitennetz, in dem über Satellit kommuniziert wird. Das sind ganz unterschiedliche Netzwerke, die miteinander auch nicht reden können. Und jetzt kommt die Armee und sagt, hört mal zu, im Feld haben wir kein ARPANET. Das ARPANET, da stecken unsere Kontrollzentren dran. Im Feld, die reden mit Funk miteinander. Und in anderen Gebieten, das geht nur über Satellitenkommunikation. Diese drei Netze müssen miteinander kommunizieren können. Und was Winton Cerf und Bob Kahn entwickeln, ist ein Protokoll, also eine normierte Kommunikation zwischen verschiedenen Netzen. Und das ist for Network Intercommunication und daraus entsteht das Wort Internet. Das Internet ist eine Verbindung von Netzen, von ganz verschiedenen Netzen. Das Aloha-Netz war das Funknetz für Hawaii. Es gab zu viele Inseln auf Hawaii und Überlandkabel, die hingen immer durch und waren zu schwer und irgendwie zu anfällig. Unterseekabel wären zu teuer. Also lag es nahe, dass man Hawaii per Funk miteinander verbindet, die Inseln, über das Aloha-Netz. Und das Aloha-Netz wurde natürlich sofort in das Internet integriert. Und plötzlich konnten Leute über das Aloha-Netz eine E-Mail verschicken und die kam dann im SatNet an. Und heute können wir aus dem Uni-Bayreuth-Netz eine E-Mail verschicken und die wird dann an, sagen wir mal, das Telekom-Netz weitergereicht. Und das Internet, ohne dass wir jetzt auf die Technik eingehen, entsteht Mitte der 70er und verbreitet sich relativ rasch. Gibt es verschiedene Gründe, warum es sich verbreitet. Nicht nur, weil es alle überzeugt hat. Es gab konkurrierende Netze, proprietäre Netze, die sagen, ja, ja, Netze sind gut, aber nur, wenn wir sie kontrollieren. Das Schlimme am Internet ist, also das Schlimme, das Gute, aber für viele das Schlimme, dass es nicht kontrolliert wird. Es gibt keinen, der sagt, das Internet gehört uns und wir ziehen jetzt den Stecker, wenn ihr nicht aufpasst. Und die ganzen Verwerfungen, die wir haben, was Copyright angeht, Datenschutz, Zensur, Informationskontrolle, auch Informationsfreiheit, liegt daher, dass das Internet keinen Besitzer hat, wie Skype oder Apple Store. Wenn Apple sagt, die App gefällt uns nicht, dann ist die halt nicht im Apple Store und die kriegen sie auch nicht auf ihren Apple, auf ihr iPhone oder auf ihr Pad, es sei denn, dass sie es irgendwie knacken. Und wenn es das im Internet geben würde, dann gäbe es halt bestimmte Angebote einfach nicht. Eine ganze Menge sogar. Aber das Internet ist so konstruiert, dass es Zensur als Störung interpretiert und umgeht. Also wenn ein Knoten ausfällt, dann greift ein anderer Weg. Und das war schon das frühe ARPANET so konstruiert. Und ist per Prinzip also unglaublich schwer zu kontrollieren. Es geht, China zeigt das ja und es gibt verschiedene Versuche, das Internet irgendwie dann doch zu kontrollieren. Aber letztlich ist es mit geeigneter Technik auch immer wieder zu umgehen. Für Spiele ist das erstmal unerheblich, aber es wird natürlich bis heute so die Kommunikation, also ich meine, heute kann man sich das Leben ohne Internet nicht mehr vorstellen, es gab eine Zeit, da ging das sehr gut. Und heute ist es gerade auch aus Sicht der Computerspiele sehr wichtig, aber es geht ja hier um digitale Medien und das sind ja nicht nur Computerspiele. Und digitale Medien, gerade auch interaktive, sind heutzutage im Wesentlichen Netzmedien. Also sie haben halt soziale Netze oder das World Wide Web, was nicht das Internet ist, sondern nur ein ganz bestimmter Dienst im Internet. Und all das entsteht hier in den 70ern. So, und was hier auch nicht entsteht, aber jetzt in den 70ern jetzt ein bisschen produktreifer wird, sind die Mobiltelefone. Das sind allerdings noch solche Kästen. Und im Wesen, also die kosten so viel oder halb so viel wie ein Auto. Also das lohnt sich nicht. Ein Autotelefon kann man schon seit den 60ern haben im A-Netz. Aber es lohnt sich nur für ganz seltene Ausnahmen. Das B-Netz, was 72 in Deutschland aufgesetzt wird, macht es nicht wirklich breitenfähig. Also das ändert sich dann im C-Netz in den 80er Jahren. Da entstehen dann die ersten Handys, die man dann auch wirklich für Privatleute im größeren Umfang zur Verfügung stellt. Dann gibt es halt das D-Netz, das E-Netz und dann UMTS und LTE, wo wir uns jetzt heute drauf zubewegen. Aber auch hier haben wir eine Entwicklung, die kommt auch nicht plötzlich, sondern Sie sehen ja auch den Vorlauf. Den Wunsch, Mobiltelefone zu haben, den gibt's schon, der ist schon älter als das Mobiltelefon. Und was wir jetzt, die nächste Generation, dieses Jahr erwarten wir ja alle die iWatch. Also das alle größeren Anbieter, Samsung, Apple, auch Microsoft vielleicht auch so, die tolle Uhr anbieten, in der ihr Handy und alles drin ist. Das ist ja so das nächste große Produkt. Das gibt es seit Dick Tracy in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts als Science Fiction. Und diese intelligenten Uhren gibt es seit Casio in den 80ern, aber dass alles in die Uhr gepackt wird, das ist halt inzwischen wirklich auch möglich, weil die Elektronik so klein wird. Aber die Ideen sind in der Regel immer viel älter als die technische Umsetzung. So, also der technische Rahmen und dann gibt es halt Spiele in der Zeit. Und Computerspiele, das fängt an, interessant zu werden, kommerziell interessant mit Pong. Ich habe Ihnen ja auch, also Pong kommt ja nicht aus dem Nichts. Das habe ich Ihnen ja letzte Woche gezeigt, was es alles für Vorläufer gibt von Pong. Insbesondere die Magnavox Odyssey. Aber auch so Computer Space, Nolan Bushnell, der eben vor allem auch Geschäftsmann ist und nicht so sehr der gute Game-Entwickler, ist halt genau auf dem gleichen Trip. Er nimmt sich gute Ideen und macht daraus marktfähige Produkte. Also weder Pong hat er entwickelt, es gab dann auch einen großen Streit mit Ralph Baer, der diese Magnavox entwickelt hat. Und das haben wir gesehen, am Fernseher konnte man dann halt Pong spielen, indem man solche Folien über die Fernsehbildschirm legt. Bushnell nimmt halt die Idee auf und es ist nachweislich, hat er so eine Produktdemo gesehen, da hat er sich ins Gästebuch eingetragen, sodass er, da konnte man ihm hinterher nachweisen, dass er die Odyssee kannte und deswegen musste er dann Lizenzen bezahlen. Aber er bringt halt Pong auf den Markt und Pong 72, Ende 72, passt wunderbar in die Spielhallen. Und die Spielhallen, das haben wir ja gesehen, entwickeln sich ja eigentlich schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts halt mit irgendwelchen Hau den Lukas oder zieh an dem oder puste hier rein, also solchen erst rein mechanischen, dann elektromechanischen Spielgeräten und auch die Flipper, die sich so langsam entwickelten und einfach, es gab Hallen, Spielhallen, es gab Hersteller wie Bally Midway, die solche Spielhallen bedient haben. Es gab vor allem Kunden, die wussten, hier ist halt so eine Arcade, so eine Penny Arcade, da kann man halt für 10 Cent oder 5 Cent oder 25 Cent einfach Billard spielen oder Flipper oder sich die Zukunft sagen lassen von diesen lustigen Maschinen, was sie heute, wie gesagt, zum Teil auf den Kirmessen finden. Und da war einfach so ein Platz für Pong, das stellte man einfach daneben. Das war jetzt ein rein elektrischer Automat im Gegensatz zu den elektromechanischen Flipper-Automaten. Und die Spielhallenbesitzer merkten relativ schnell, dass sie mit Pong viel mehr Umsatz machen. Also Pong gibt so ein Ding, dass irgendwann bei Bushnell riefen die an und sagen, hier, ihr Automat ist kaputt. Dann kam er vorbei und zu viele Münzen im Automaten. Also der war einfach voll und da konnte keiner mehr eine Münze einwerfen. Also das sind so Anekdoten, die sich um Pong ranken. Und sie merkten, es ist billiger im Betrieb als so ein ständig blinkender und tönender Billardtisch. Bringt aber 4 bis 10 Mal mehr Einkommen. Sodass das hier, das ist ein ganz frühes Bild, da haben sie halt ganz viele Flipper und einen Pong-Automaten. In wenigen Jahren wird das Bild genau andersrum aussehen, dann haben sie halt ganz viele Arcade-Automaten und da steht vielleicht noch ein Flipper dabei, aber irgendwann rutschen die Flipper so in die Kneipen und die Arcades, also die dezidierten Spielhallen, bestehen fast nur noch aus Computerspielen. Heute ist es wieder so ein bisschen anders. Sie haben ja auch solche Spiele, da gibt es ja auch in Bayreuth auch so ein Ding. Da haben sie halt viele dieser einarmigen Banditen. Also solche reinen Glücksspielautomaten, wo sie auf irgendwelche Knöpfe drücken. Und noch so ein paar Arcades, weil die Arcades als Computerspiele inzwischen schon wieder obsolet sind. Aber so die Hochzeit beginnt dann so Ende der 70er und dann voll in den 80ern und in den 90ern bricht es wieder ein. Und hier sehen Sie so die frühen Anfänge und das ist ein schönes Bild. Das habe ich von Andreas Lange aus dem Computerspielmuseum, der hat mir das mal gezeigt. Das ist einfach ein schönes Bild, weil es zeigt, wie natürlich sich Computerspiele so in so ein technisches Umfeld integriert haben, der Unterhaltungsindustrie. Da geht es doch nicht um Medium oder so, sondern es geht erstmal darum, dass wir den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Aber nur, dass Sie es mal sehen, Pong ist vielleicht nicht jedem bekannt, also das sollten Sie auf jeden Fall mal spielen. Das ist Pong. Wobei das ist nicht Pong, es ist ein billiges Imitat, aber von der Idee her ist es genau das. Was Sie hier haben, der Sound, der ist halt, das ist so ein typischer Pong-Sound. Ich spiele nicht, YouTube. So, das ist es. Also interessanterweise, wenn Sie das Spiel mal spielen können, wir haben oben so einen Emulator und das Glashaus, die wollen demnächst auch einen Spieleabend machen, da soll das wieder ausgestellt werden. Spielen Sie das mal, Sie werden überrascht sein, wie gut dieses Spiel funktioniert. Sie müssen es halt zu zweit spielen, gegen den Computer macht es keinen Spaß. Aber wenn Sie es zu zweit spielen, Sie haben viel Spielspaß, es kommt mit minimalsten Assets aus, also Sie brauchen keine besondere Grafik, Sie haben eine minimale Steuerung, eindimensionale Steuerung, zweidimensionale Grafik. Ganz rudimentäre Physik, also das Ding prallt halt ganz normal ab. Der Sound ist wirklich so gering, wie man es sich denken kann. Die Anleitung ist, wie lautet die Anleitung? Avoid missing ball for high score. Das ist die Regel. Background Story brauchen Sie auch nicht. Und trotzdem funktioniert es als Spiel. Ich meine, das ist so Not seiner Zeit. Man konnte viel komplexere Spiele, konnte man kaum irgendwie veröffentlichen. Also konnte man schon, aber das wäre dann zu teuer geworden. Und so funktioniert dieses Spiel, also es wird häufig auch als das erste Computerspiel bezeichnet, was es ja faktisch nicht ist, aber es begründet die Industrie der Computerspiele, kann man sagen. Hier sehen Sie dann so eine Alternative, Nutting Associates bringt den Table Tennis raus, also das sogenannte Cocktail-Kabinett, auf dem Sie dann ja auch irgendwas trinken können. ich träume bis heute davon, dass wir uns das auch mal bauen. Also muss man einfach einen Fernseher an den Tisch einlassen und den entsprechend, hier haben sie ja dieses Interface links und rechts. Und auch da versucht man das so in den normalen Lebensraum zu integrieren. Achso, vielleicht noch was anderes, ist jetzt als Folie, in Japan gibt es noch keine Computerspielindustrie, da werden also Firmen wie Taito, die werden anfangen, erste Pong-Klone rauszugeben, also einfach eigene Konsolen aufzubauen. Auch Nintendo, das ist eine Spielkartenfirma, Taito baut, glaube ich, Jukeboxes und Sega und so, das sind Spielzeugfirmen oder die irgendwie aus der Unterhaltungselektronik kommen. Und die nehmen dann mal so ein Computerspiel in ihr Portfolio auf, meistens als Pong-Klon und werden Ende der 70er, Anfang der 80er dann wirklich eigene Spiele auf den Markt bringen und plötzlich das Arcade-Geschäft ziemlich dominieren. Aber hier ist es halt Nolan Bushnell und Bushnell gründet die Firma Atari, die ist ja eine Zeit lang, auch in den 80er Jahren, also die da sehr berühmt war und die durch eine Menge Missmanagement dann Ende der 80er Jahre faktisch zerschlagen und verkauft wurde. Und es gibt sie noch als Markenname, aber nicht mehr als eigenständigen Produzenten. Und Nutting Associates bringt halt so seine eigene Pong-Variante raus. 72, so einfach der Vollständigkeit halber, gibt es ein interessantes Spiel, Hunt the Wumpus. Mal gucken, ob wir da auch einen YouTube-Film sehen. Ja, hier. Als Text-Action-Adventure. Also die Wumpus-Kolonie, die wohnen halt in 20 Höhlen und sie müssen halt press any key when ready. You have 5 arrows. Under conditions of stress, you may drop your arrows. Your rating is... Also sie müssen halt diese Wumpus jagen, die Wumpi. Press a key when ready. Also es ist die lange und umfangreiche Rahmenhandlung. Mal gucken, ob das Spiel nochmal kommt. So, Entrance to Cave ist 17. Jetzt können Sie zu einer anderen Höhle gehen. Tunnels lead to Cave 7, 16, 8, 7. Ne? So, jetzt können Sie halt gehen nach Osten. Und jetzt gehen Sie dahin. Also das macht es zu einem Text-Adventure. Also Sie müssen einfach Text eingeben, was Sie machen. Sie kriegen auch nur Text als Ausgabe. Und wenn Sie einen Wumpus sehen, müssen Sie halt schnell schießen. Also das ist ein ganz merkwürdiges Spiel, was auf Textbasis funktioniert. Natürlich, weil Grafik auch wieder zu aufwendig ist. I smell a Wumpus, you're in Cave 7. Was mach so, renn schnell woanders hin. Oops, bumped a Wumpus. The Wumpus got you, you lose. Your rating is zero, better luck next time. Also ein Text-Action-Adventure, kann man sagen. Man kann sich auch vorstellen, wie das grafisch aussieht. Das wird ja dann zum Teil auch gemacht. Aber es kommt 72 raus. Was 74 rauskommt, ist Maze War. Das ist wiederum auf diesem Xerox Alto. Also Xerox PARC, diese Kopierfirma, die... Achten Sie übrigens auf die Monitore, DIN A4, das hält eine Seite, das ist ja für Sekretariate entwickelt worden, war nur viel zu teuer, deswegen haben die Leute es nicht gekauft. $23.000 für so einen Vorzimmerarbeitsplatz war den meisten Firmen einfach viel zu teuer. Aber die Idee, und ich verstehe es bis heute nicht, warum es keinen Bildschirm gibt, der sagt, ihr schreibt doch Briefe und Briefe sind halt auf DIN oder auf US Letter. Man muss immer scrollen, ist eigentlich völlig unnötig, weil der Bildschirm halt quer ist und nicht längs. Und die haben halt gesagt, ja klar, wir wollen einen Bildschirm, wir wollen ein Blatt Papier unterbringen. Ethernet. So, okay, jetzt haben sie halt dieses Spiel. By the magnetic cartridge in this machine, he's going to select the name.
And his name is Philip. Philip on the right, Mom on the left. Now Philip is in pain. You can see that he, at the moment, sees himself there in the maze. His view of the maze. He now knows that Mom is also involved. Mom now knows that Philip is involved. So both of them now are talking to each other. The computers know that they're there and they're playing. Two players and two computers playing the same game. As you can see, the one on the right, Hiller, is moving around the hallway while Bomber is standing still. Hiller is trying to find Bomber. And when he finds Bomber, he will be able to see Bomber's eyeball. And if Bomber happens to look in the right direction, Bomber will be able to see Hiller's eyeball. Sure enough, in Bomber's view, you can see Hiller coming toward him now down the hallway. Hiller is moving down the hallway, and now he's square facing each other, and each sees the eyeball of the other. Now Hiller turns around, so Bomber turns around as well. He can't see Hiller anymore. Now he's looking at each other again. So they see each other. See when they turn, they're not looking at the other person.
Also wir haben es hier mit dem ersten Ego-Shooter der Geschichte sozusagen zu tun. Wobei dem ersten, das ist wieder strittig, aber einem frühen Ego-Shooter aus der, sie haben First the Point of View, sind ja dieser Augapfel, der da durch dieses Maze läuft, 3D-Labyrinth-Spiel, müssen keine Punkte einsammeln wie dann 6 Jahre später bei Pac-Man, sondern müssen halt den anderen Spieler finden und ihn dann irgendwie eliminieren. Was hier natürlich getan wurde. Achso, es gibt eine Frage.
Aber das konnte schon noch was anderes für $23,000, oder?
Ja, das ist wie immer. Also, das ist Missbrauch von, in dem Fall, nicht Heeresgerät, sondern von. Das war ja hier ein Büro, eine Büromaschine. Also, ich zeige Ihnen mal, was der Alto sonst noch kannte, dass Sie nicht das Gefühl haben, Alto. An Spielen konnte er nicht viel mehr, aber. Mal gucken, was wir hier haben. Machen wir mal hier ein Commercial. Wir gucken mal ganz kurz nach der. Oh, das ist aber der Xerox Star, der kann dann später, muss man dazu sagen. So fair sind wir jetzt mal schon. Hier sagt es noch Steve Jobs, erinnert sich. Also
in the basement of the Xerox Palo Alto Research Center, 25 years ago, they built the Max Punch-Limiter, which is now in the world of all sorts of other computers. And there's one that we're really interested in here. Let's see. Here it is.
gucken. Mal gucken, ob wir ein paar Bilder kriegen. Steve Jobs, aber also was sie halt hatten, was aber hier in diesem Film alles irgendwie nicht drin ist, also sie konnten, also sie hatten diese Zeichenprogramme, sie hatten die Maus, sie hatten ein grafisches Benutzerinterface. Oh, hier ist Alan Kay. Aber es ist halt alles japanisch übersetzt. Ist gar nicht so leicht, irgendwelche Screenshots zu bekommen hier, ich sehe das schon. Sie hatten halt Fensterarchitekturen, Schreibprogramme, eben den Laserdrucker, E-Mail, diese ganze Kommunikation. Und was wie immer passiert auf solchen Geräten, was immer passiert auf solchen Geräten ist halt, dass da Spiele geschrieben werden. Aber das war nicht die Hauptidee des Computers, nur grafisch in Echtzeit, Multiplayer, online, da ging nicht mehr, 74. Also das war jetzt keine dezidierte Grafikmaschine, aber es war halt eine vernetzte Maschine. Und was die Leute gemacht haben, ganz viele haben das auch nicht, sie haben sich in Maze War eingeloggt, aber nicht um Ego-Shooter zu spielen, sondern um zu chatten. Weil es gleichzeitig bei Maze War gab es eine Chat-Funktion und haben gesagt, wir treffen uns in der Mitte, wir tun uns nichts und dann wurde halt gechattet mit irgendwie der Sachbearbeiterin zwei Etagen höher. Auch das ist so ein typisches Beispiel, dass der menschliche Wunsch nach Kommunikation stärker ist als vieles andere. Und jede Technik erstmal darauf abgeklopft wird, ob man damit kommunizieren kann, ähnlich wie bei E-Mails ja auch. Zur Geschichte der Spiele kann man es, glaube ich, gar nicht stark genug betonen, den Einfluss. Gary Gygax und Dave Arnson schreiben 1974 oder veröffentlichen das Spiel Dungeons and Dragons, also das erste Pen and Paper Role-Playing Game, was natürlich direkt abgeleitet ist aus dem Herrn der Ringe. Also sie haben die typischen Herrn der Ringe Figuren, Zauberei, sie haben die Charakterklassen, die es auch in, oder die Rassen, die es in Herrn der Ringe gibt, und nimmt das halt auf und macht ein Tabletop-Spiel draus, dass sie den Charakter übernehmen und sich dann halt würfelnd und als Gruppe durch diese Dungeons schlagen. Das wird für die Computerspiele entscheidend sein, aber auch für diese, so eine ganz bestimmte Spielerkultur, die da entsteht. Wir werden so den Einfluss in der nächsten Woche da nochmal, also wir werden das öfter nochmal wiedersehen, aber Dungeons and Dragons als erstes Rollenspiel entsteht 1974, wird nach Deutschland kommen Anfang der 80er Jahre, 81, 82 wird es dann bei Schmidt-Spiele übersetzt, es wird das Schwarze Auge als Alternativentwicklung geben. Also das ist hier auf jeden Fall in den 70er Jahren als Spiel so das Innovativste, was die 70er Jahre hervorgebracht haben, kann man sagen. Das Plato-System, also dieses Multimillionen-Dollar-System, bringt auch einige Spiele hervor. Mal gucken, ob wir die hier haben. Unter anderem 1974 schon, also kaum gibt es Dungeons and Dragons von Gary Gygax, gibt es auf Plato ein Dungeons and Dragons Spiel. Aber wie immer nur langweilige Interviews. Hier ist es. Also sie haben halt tatsächlich hier eine ziemlich gute Grafik, weil sie ja Plasma-Bildschirme haben und nicht auf diese ganz normalen Rasterbildschirme, die zu teuer waren, oder Vektorbildschirme beschränkt sind. Und im Grunde genommen ein ganz simples Gameplay, was hier aber wiederum viel zu wenig gezeigt wird. Also bis auf diesen ganz kurzen. So, also sie bewegen sich, also ich meine, vom Gameplay-Mechanismus ist auch nicht viel, aber auch hier wieder ganz klar. Der Wunsch, dieses Rollenspiel umzusetzen im Computer, ist genauso alt wie das Rollenspiel selber. Es gibt noch eine Menge anderer Spiele. Also sie haben hier SpaceSim, das ist ein Space Simulator, als Handelssimulation, was dann ein paar Jahre später mit Elite wirklich für jedermann zugänglich ist. Dungeons and Dragons, Sie sehen hier vielleicht auf der linken Seite diese typischen Charakterbögen und hier haben Sie dann Listen voller Dinge, die Sie machen können. Sie haben hier Strength, Intelligence, Wisdom, Rechts haben sie ihr Inventory, also ganz viele der Spielelemente, die heutige Rollenspiele auch haben. Sie haben Level und Experience Points, sie haben Monster und Schätze. Das taucht auf. Sie haben mit Airfight haben sie einen 3D-Flugsimulator mit Luftkampfsimulation. Sie haben mit Panther einen Panzersimulator in 3D, Multiplayer bis 8 Spieler gleichzeitig. 1975 auf dem neuen Bunt-Plasma-Schirm haben sie mit Moria ein weiteres Herr-der-Ringe-Adventure-Game, ihr Rollenspiel, wo sie in der Mitte den Raum haben und dann links und rechts haben sie halt ihre Charaktereigenschaften und ihr Inventory wieder. Also als Thema merkt man, sobald die Technik soweit ist, fließt plötzlich der Science-Fiction und der Fantasy, Horror jetzt noch nicht, aber diese verschiedenen Strömungen einfach zusammen. Und man sagt, wir machen das jetzt mal interaktiv. Gary Gygax baut es als Brettspiel in Plato. Und das würde man sagen, das sind eigentlich die ersten Online-Games, die den Namen wirklich verdienen. Also dieses Maze Walk, also fragwürdig, funktioniert ja auch, kommt auch in der Zeit. Aber hier gibt es eine echte Community, die auch sagt, wir spielen komplexe Spiele. Sie haben halt ein riesiges Rechenzentrum hinter sich. Sie haben halt diesen ILIAC und ähnliche Maschinen hinter sich, die die Berechnung ausführen. Und sie sind eigentlich nur ein Terminal. Und damit geht es. Der Alto hingegen ist halt ein selbstständiger PC und hat viel weniger Rechenpower als die ILIAC. Und die Geschichte der Computerspiele ist eigentlich eine Verkleinerung der Terminals. Es gibt dann natürlich auch neue Spielideen, aber vor allem geht es darum, diese Interfaces den Leuten auch zugänglich zu machen und natürlich dann auch eine Verfeinerung der Grafik. Das Gameplay wird sich ändern. Aber die Computerspiele beginnen im Grunde genommen in den 70er Jahren. Atari wird an seinen Pong-Erfolg insofern anknüpfen. Hier gibt es dann, also es gibt dann die ersten, die machen sie unabhängig, Key Games, die so ein einfaches Panzerspiel umsetzen. Auch in einem Labyrinth, so ein Labyrinth-Shooter kann man sagen. Das gibt es dann auf, ich glaube, in Wii Play wird das nochmal aufgegriffen. Ist so ein ganz beliebtes Spiel, weil sie eine 2D-Oben-Aufsicht haben und sie müssen halt. Der Schwarze will den Weißen erledigen und der Weiße den Schwarzen. Aber jetzt gibt es halt schon genau wieder diese Vorstellung, wie man bei Pong auch hat. Man spielt das gegeneinander. Gegen den Computer zu spielen, macht eigentlich kaum Sinn. Ist ganz erfolgreich, 1974 als Nachfolger von Pong. Atari wird dann 1974 mit Grand Track 10 das erste Rennspiel rausbringen. Und auch die Werbung, also die Klischees in der Werbung, so der coole Mann, der nicht weiß, ob er in einem Auto sitzt oder an der Konsole, diese ihn anhimmelnde Frau mit dem kurzen Rock, die daneben steht, das hat sich über die Jahrzehnte dann auch nicht so massiv geändert. Das Spiel selber als Arcade-Spiel kann halt mit dem neuen Interface aufwarten, also sie haben ein Bremspedal, also ein Gaspedal, sie haben ein Lenkrad, sie haben einen Hebel, also ein Interface, wie man das auch aus Autos kennt. Und das ist für lange Zeit wird das der große Trumpf der Arcades sein, neben den besseren Rechnern, die da verbaut sind, dass die Interfaces viel aufwendiger gestaltet werden als das, was sie zu Hause haben.